Ich lese zu Anfang den Bibeltext vor, um den es geht. In Epheser 6, Vers 10 bis 17, ihr kennt ihn alle, vielleicht schon auswendig. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Ihr habt sicher schon eine Menge Predigten darüber gehört. Das Bild, das einem vor Augen gemalt wird, das ist richtig greifbar und man kann sich das super gut vorstellen. Aber die abstrakten Begriffe, die dahinter stecken, sind nicht so leicht greifbar wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, Heil. Und ich habe mal eine Zeit lang, ich glaube, Wilfried hatte ich das mal erzählt, jeden Morgen, wenn ich mich angezogen habe, das ausgesprochen und proklamiert, ich ziehe jetzt also diese Waffenrüstung Gottes an, um gewappnet zu sein für den Tag. Das habe ich eine Zeit lang durchgehalten und habe es dann wieder aufgegeben, weil ich gemerkt habe, irgendwie, das funktioniert nicht so. Bei Proklamieren von Wahrheiten, von biblischen Wahrheiten, das hilft wirklich und da kann ich das unterstützen, aber hier nicht. Und ich wollte mich damit beschäftigen, ja, wie mache ich das denn greifbarer? Es ist so ein greifbares Bild, aber wie ziehe ich diese Waffenrüstung eigentlich an? Wie mache ich das? Und es ist so, ich schaue gerne gute Filme an und es gibt Filme, die mir manchmal auch biblische Inhalte viel stärker noch vermitteln. Also oft genauso gut wie eine gute Predigt. Deswegen spreche ich heute auch mal wieder über einen Film und der heißt, also besteht aus drei Teilen und heißt To the Ends of the Earth, zum Ende der Welt. Der Film, der spielt im 19. Jahrhundert und die Hauptperson in dem Film ist ein britischer junger Adeliger namens Edmund Talbot und der reist mit einem Schiff nach Australien, um dort eine hohe Regierungsposition zu übernehmen und diese Reise dauert 6 Monate. Und er beginnt diese Reise mit viel Hoffnung und in dem festen Glauben, dass er ein guter Mensch ist, dass er die Position verdient hat, die ihm angeboten wird und dass er zu Recht zu einer privilegierten Gesellschaftsklasse gehört. Kurz, er ist ein sehr oberflächlicher Mensch. Er ahnt nicht, dass diese Reise ihm alles abverlangen wird, ihn an seine Grenzen bringen wird und dass er seinen Glauben an das Gute in sich selbst verlieren wird, und dass sie seine ganze Weltanschauung erschüttern wird. Aber durch die Konfrontation mit extremen Situationen reift er heran und wird ein anderer Mensch, mitfühlend und nachdenklich. Und wie kam es dazu? Auf diesem Schiff leben Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten für eine lange Zeit auf einem engen Raum zusammen. Passagiere, Seeleute, Offiziere, und ein frommer, aber etwas sonderbarer Priester, dem es am Herzen lag, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen und ihnen zu helfen, frei von Sünde zu werden. Diese Menschen auf diesem Schiff, die waren teilweise so verdorben, dass ich persönlich einen großen Bogen um diese Leute gemacht hätte und mir dachte, das wäre Perlen vor die Säue geschmissen. Aber dieser Priester, der hatte Hoffnung und so viel Liebe für diese Menschen, und der ließ sich nicht abbringen, die gute Botschaft weiterzusagen, obwohl er Spott erntete und sie ihren Schabernack mit ihm trieben, anfangs. aber seine Hartnäckigkeit, die reizte sie dermaßen, dass sie anfing, ihn zu quälen. Dazu kam noch übermäßiger Alkoholkonsum und er wurde misshandelt und am Ende missbraucht. Am Ende stirbt er in seiner Kabine an den Folgen seiner Verletzungen, weil keiner rechtzeitig gekommen ist, um sich um ihn zu kümmern und ihn zu versorgen. Edmund wird gerufen, um nach dem Priester zu schauen, kommt aber zu spät. Er hatte nicht mitbekommen, was passiert war, weil er damit beschäftigt war, einer schönen verheirateten Frau hinterherzusteigen. Er ist entsetzt, als er hört, was geschehen ist. Er findet das Tagebuch des Priesters, das dieser bis zuletzt geführt hat, und liest darin, wie dieser in höchsten Tönen von ihm schwärmt, weil er sich dazu herabgelassen hatte, als Adliger mit dem Priester, der aus einer niedrigeren Gesellschaftsschicht stammte, überhaupt zu sprechen und es ihm ermöglichte, einen Gottesdienst abzuhalten. Das war der erste Riss in seiner Perspektive. Er erkennt, dieses Lob, das habe ich nicht verdient, weil das, was ich für diesen Priester getan habe, habe ich nur getan, um ihn loszuwerden, weil der war mir so lästig. Und ich hatte gehofft, wenn ich ihm meinen Knochen hinschmeiße, dann wird er schon Ruhe geben. Er erkennt, dass seine Schuld war, gleichgültig zu sein gegenüber einem Priester, den er für wertlos achtete, der sich aber selbst als viel wertvoller erwiesen hat, weil er ihm eine Ehre gegeben hat, die er eigentlich nicht verdient hat. Die unterlassene Hilfeleistung, das, was man nicht tut, auch das macht einen schuldig. Er hätte seine hohe Position nutzen können, um für Schutz und Ordnung zu sorgen auf dem Schiff, aber er hat das Leid ignoriert, um sich heimlich mit einer verheirateten Frau zu treffen und seinen Gelüsten nachzugehen. Und an diesem Punkt komme ich ins Nachdenken, weil ich mir die Frage stelle, wie nutze ich eigentlich meine privilegierte Position aus, in einem Land leben zu dürfen, wo ich wegen meines Glaubens nicht verfolgt werde, wo ich mit allem im Überfluss versorgt werde, wo ich auch viel Freizeit habe. Sorge ich mich darum, es mir möglichst gemütlich und schön zu machen? Ja, das mache ich. Und wir haben auch schon von Waltraud gehört am Anfang, dass wir auch genießen dürfen, das ist gut. Aber komme ich auch den Bitten des Paulus nach, der im Epheserbrief 6, Vers 18 folgende schreibt, also direkt nach dieser Waffenrüstung, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. An die Christen zu denken, die verfolgt werden, und sie zu unterstützen mit intensivem Gebet und auch indem wir von unserem Überfluss abgeben, das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Im Donnerstagshauskreis haben wir angefangen, jedes Mal, wenn wir uns treffen, für eine Person, die von Open Doors vorgestellt wird, zu beten. Das übernimmt immer Rainer und das tut auch gut. Und manche hier machen das jeden Tag. Und ich möchte lernen, das auch jeden Tag in den Alltag mit einzubringen. Und wir sind aufgefordert, für andere Christen aus anderen Gemeinden, auch aus der eigenen Gemeinde, im Gebet zu kämpfen, dass sie im Glauben bleiben und wachsen, dass der Wohlstand sie nicht weich macht. All die, die nicht mehr in unsere Gemeinde gehen, sind sie noch beim Herrn oder sind sie auf Abwege geraten? Statt zu lästern, zu jammern oder zu schimpfen über die verschiedenen Irrlehren oder Fehltritte anderer Christen, stattdessen anhaltend flehen für alle Heiligen, wie Paulus gesagt hat. Ich habe mir gedacht, wenn ich all die Zeit, die ich zum Schimpfen und Jammern über die Welt und über Christen nutzen würde, um den Bitten des Paulus nachzukommen und stattdessen Fürbitte zu tun für alle die, die mir auf den Geist gehen, dann müsste ich gar nicht mehr Zeit verwenden, weil das ist doch viel Zeit, die ich einspare, die ich nutzlos verplempert habe und nutzvoll und sinnvoll verbringen könnte. Statt über Politiker zu schimpfen, könnten wir für sie beten, weil Paulus auch in Bezug auf unsere Obrigkeit davon spricht, dass wir für sie beten sollen, damit wir in Frieden leben können. Das sagt er zu Timotheus in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Zurück zum Film. Der moralische Wendepunkt kommt für Edmund, als er die letzten Sätze des Priesters liest, die er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Oh ja, jetzt brauche ich was zu trinken. Nicht das Opfer verliert seine Würde, sondern der Täter. Dieser Satz ist Wahrheit, eine biblische Wahrheit, auch wenn sie nicht wörtlich so drinsteht, aber es ist der Blickwinkel Gottes und nicht des Menschen. Und wenn man diese Worte liest von jemandem und weiß, was der durchgemacht hat, dann sind sie erschütternd. Es ist eine Wahrheit, die frei macht, eine Wahrheit, die einen stärkt und Rückgrat gibt und Heilung bringt. Und wir wissen, dass Jesus die Wahrheit ist und das gehört zusammen. Weil wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin, dann kann mich diese Wahrheit stärken und immun machen gegenüber Spott von Menschen. Weil ich weiß, niemand kann mir die Würde nehmen, die Jesus mir gegeben hat, außer ich selbst, durch mein eigenes Handeln oder mein Nichthandeln. Als ich eines Tages im Gebetshaus war, war ich versunken so im Gebet und Jesus hat mir ganz plötzlich eine Erinnerung gegeben aus meiner Kindheit. Eine Szene, also ich war damals sehr naiv und einfältig und habe nicht unterscheiden können, lügt er mich an oder sagt er die Wahrheit. Ich bin einfach davon ausgegangen, ich werde nicht belogen. Das war normal für mich. Das haben die Kinder auch schnell spitz gekriegt und mich gerne veräppelt und sich über mich lustig gemacht. Dann kommt man sich immer etwas dumm vor, aber man steckt es halt irgendwie weg. Aber wenn das ein Erwachsener tut, das war eine Bezugsperson, die die katholische Jugendgruppe geleitet hat, und die hat mich vor der ganzen Gruppe verarscht. Und ich habe das geglaubt, weil ich nie gedacht hätte, dass sie mich anlügen würde. Und das hat dazu geführt, dass so ein Bruch entstanden ist, dass ich so skeptisch war plötzlich gegenüber alle Menschen. Ich habe eine Skepsis gehabt und diese Skepsis habe ich auf Gott übertragen. Das war mir gar nicht bewusst. Aber ich habe auch Gott zugetraut, dass er mich anlügt. Irgendwo, das war da drin. Und Jesus hat mir das aufgedeckt. Das war der Punkt, an dem sich was gewendet hat. Und er hat zu mir gesagt, mit dir war alles in Ordnung, du warst gut. Genau so wollte ich dich haben. Der Fehler lag bei den anderen. Weil die haben was Böses getan. Die haben gelogen und sich gespottet. Das hätten sie nicht tun dürfen. Die haben dein Vertrauen missbraucht. Also der Fehler lag nicht bei dir. Und jetzt weiß ich, dass Gott mich niemals belügt und sich auch nicht über mich lustig macht. Er ist wahrhaftig und das gibt Kraft von innen heraus. Und wir haben das im ersten Lied ja auch gesungen. Er ist ein Gott, der Treue hält. Er ist ganz ohne Falsch, gerecht und heilig ist er. Vielen Dank. Paulus verwendet dafür das Bild, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Lenden, das ist die Mitte des Körpers und jeder Physiotherapeut kann euch erzählen, wenn die Mitte stabil ist, das wirkt sich positiv auf den ganzen Körper und die ganze Haltung aus und der Rücken ist freier und man ist handlungsfähiger. Es gibt auch das Sprichwort, jemand hat Rückgrat, er behauptet sich, er lässt nicht die Wahrheit fallen, nur weil einer eine Lüge behauptet. Also man hält halt an der Wahrheit fest. Und die Wahrheit ist Jesus. Und wir umgürten uns mit dieser Wahrheit, indem wir auf ihn schauen und seinen Blickwinkel einnehmen. Er lebt in uns und gibt uns dadurch Stabilität. Zum Beispiel, wenn andere Lügen erzählen über mich oder mich angreifen, dann kann ich auf die Wahrheit schauen. Wer bin ich in Jesus? Ich lasse mich nicht verunsichern, weil ich weiß, ich bin geliebt und angenommen von Gott. Ich bin von ihm erschaffen, gewollt und erlöst. Ich bin immer in Gottes Hand. Nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Er kennt mich. Jeder hat Zusprüche aus der Bibel, die ihm Halt geben, Trost in schweren Zeiten, die uns wieder aufrichten, damit wir nicht in Trübsal versinken, sondern handlungsfähig bleiben. Und so ist die Wahrheit, die uns umgürtet. Und ich habe das schon oft von verschiedenen Leuten gehört, so bestimmte Sprüche oder Psalm 23, der gute Hirte. Und ich fände es wunderbar, wenn jeder das aufschreiben würde, was ihm Stabilität gibt und das hinten an die Pinnwand hängt, damit wir eine Pinnwand haben, die persönlich ist. Wenn Gäste hier sind, die lesen können, das sind die Menschen und da ist ihre Stärke. Also ich finde das wunderbar. Das zweite ist, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. In dem Film war es so, dass die Offiziere angefangen haben, Ermittlungen durchzuführen, um das Verbrechen an dem Priester aufzuklären und die Schuldigen zu finden. Aber diese Ermittlungen wurden sofort eingestellt, als sich herausstellte, dass Offiziere mit involviert waren. Ab da wurde der Vorfall vertuscht und behauptet, der Priester wäre an einer Krankheit gestorben. Weil das würde den eigenen Offizierstand beschmutzen und riesige Wellen schlagen. Um sich für Gerechtigkeit einzusetzen, ist es hilfreich, wenn man selbst eine weiße Weste hat. Wenn man aber zu einer Gruppe gehört, dann kann es sein, dass ein Vergehen, das einer aus dieser Gruppe begeht, Schmutz wirft auf den Rest der Gruppe. Das haben wir gesehen, die Missbrauchsfälle der katholischen Kirche, die zuerst vertuscht worden sind, aber dann ist es doch rausgekommen. Und was denken die Leute? Ja, die katholischen Priester, die haben doch alle Dreck am Stecken. Man unterscheidet nicht mehr zwischen den einzelnen Menschen, sondern man sieht nur noch die Gruppe. Wenn man als Zeuge vor Gericht steht, ist es bedeutsam, dass man glaubwürdig ist, weil Anwälte und Staatsanwälte versuchen, die Zeugen der Gegenseite unglaubwürdig zu machen. So kenne ich das aus Filmen. In der Realität ist es vielleicht so, dass sie ihnen zumindest auf den Zahn fühlen, um herauszufinden, ist der Zeuge wirklich glaubwürdig. Es nutzt also nichts, die Wahrheit zu erzählen, um für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn keiner mir glaubt, weil mein Leben, das ich bis dahin geführt habe, nicht für mich spricht. Also wenn ich gelogen habe, warum sollte ich dann jetzt die Wahrheit sagen oder betrogen oder in kriminellen Transaktionen verwickelt oder wenn ich Drogen nehme oder psychische Probleme habe, wird wohl meine Wahrnehmung getrübt sein und ich werde unglaubwürdig. Und das gilt auch für uns Christen. Wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, aber selbst voller Zank sind und Hass gegenüber Menschen hegen, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Wenn wir von Vergebung sprechen, aber selbst nicht vergeben, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Paulus drückt das im Römerbrief Kapitel 2, Vers 21 folgend gut aus. Wie du lehrst andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sagst, man solle nicht die Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und du beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Im 2. Korinther 4, Vers 2 steht, sondern wir haben abgesagt der Schamlosigkeit und Heimlichkeit. Wir wandeln nicht in Arglist, und verfälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor Gott. Timotheus schreibt er im ersten Brief 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Der Brustpanzer, der schützt den vorderen Teil des Körpers und beschützt die wichtigsten Organe, Herz, Lunge, Niere, das Zentrum des Lebens. Ein Hieb, der von vorne kommt, wenn ich in direkter Konfrontation mit dem Gegner stehe, Auge in Auge, dann bin ich geschützt durch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, also Gerechtigkeit schützt mich. Gerechtigkeit, Jesus ist gerecht. Und er hat mich gerecht gemacht und mit seiner Hilfe, weil er die Gerechtigkeit in mir lebt, kann ich auch gerecht bleiben. Und hierbei geht es um den Umgang mit der Schuld. Wir müssen unsere Schuld bekennen, statt sie zu vertuschen. Weil das macht uns gerecht. Nur wenn wir sie bekennen, kann sie auch vergeben werden. Wir müssen bereit sein, die Folgen der Schuld zu tragen. Zum Beispiel, dass Leute jetzt nicht mehr so hoch über uns denken, weil wir das oder das getan haben. Strafe akzeptieren, Wiedergutmachung leisten, sich einsetzen für das Recht anderer, wenn ich dazu beigetragen habe, ihnen das Recht zu verweigern. So kann ich diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Harte Arbeit. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Nur so können wir glaubwürdige Zeugen sein, wenn wir zu unserer Schuld stehen und sie bekennen und versuchen, sie wieder gut zu machen und die Strafe akzeptieren. Die Gerechtigkeit beschützt mein Herz, weil ich mir dann nichts mehr vorwerfen muss, weil ich meine Schuld schon abgelegt habe. Die Gerechtigkeit sorgt dafür, dass ich frei atmen kann, weil Jesus mich geheilt hat von meiner Schuld. Und die Gerechtigkeit beschützt mich, damit ich auch weiterhin von Jesus geheiligt werden kann. Das ist sozusagen die Funktion der Nieren, die den Körper reinigt. Und so reinigt Jesus unseren ganzen Körper. Und wir sind verbunden und bleiben verbunden mit ihm, wenn wir uns an der Gerechtigkeit festhalten und nicht Mist bauen und darin verharren oder so. Also wir sehen, dass Wahrheit und Gerechtigkeit ganz eng miteinander verknüpft sind. Man kann sie nicht trennen voneinander. Das dritte ist die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also, wenn ich auf der Couch liege, brauche ich keine Schuhe. Und in meinem Haus laufe ich auch meistens mit Socken rum, auch in meinem Garten manchmal barfuß. Aber wenn ich ausgehe, wenn ich rausgehe in die Welt hinein, dann brauche ich Schuhe, weil sie geben mir Schutz vor Kälte, vor dem heißen Asphalt, vor spitzen Steinen, vor Unrat, Glassplitter, Insektenstiche. Bei den Schuhen geht es um die Bereitschaft, nicht um die Verkündigung des Evangeliums, das es natürlich beinhaltet, sondern die Bereitschaft dazu. Ohne Bereitschaft fange ich an, mich über Menschen zu ärgern, über die schlechte Welt. Ich fange an zu schimpfen, zu lamentieren, über die Ansichten anderer, wie dumm sie doch sind. Aber mit der Bereitschaft sieht die Sache anders aus. Bereitschaft schützt mich davor, andere zu verurteilen und auf sie herabzusehen. Mit der Bereitschaft sehe ich sie mit den Augen Gottes an. Ich sehe sie als verlorene Schafe, denen ich nachgehen soll, wie Jesus es getan hat, um ihnen die Liebe Gottes nahezubringen, damit sie Frieden finden können. Bereitschaft ändert meine Haltung, meine Sichtweise und schützt mich davor, mich zurückzuziehen und vor der Welt zu verstecken. Wir haben das in dem Lied von euch gesungen. Verbünde uns mit den vielen, die da leiden, was sie nicht gewollt. denn sie wissen nicht, was sie tun. Und letztendlich möchte jeder Mensch Frieden finden. Jeder möchte das, jeder möchte glücklich sein. Und das finden wir nur in Jesus allein. Auch die Bereitschaft ist eng verbunden mit der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Die Voraussetzung dafür, dass ich in der Wahrheit Gottes wandle und mich gerecht gegenüber meinen Mitmenschen verhalte. Ich lese nochmal vor, was Paulus schreibt nach dieser Waffenrüstung. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Und ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber dann vergisst man doch wieder Teile. Und ich glaube, drei verschiedene Punkte, das kann man sich merken. Und mit den anderen drei werde ich später weiter was sagen. Und ich fände es wunderbar, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft machen würden jetzt und auch an all die denken, an die Christen, die verfolgt werden, an unsere Obrigkeit, als was ich erwähnt habe, dass wir wirklich Fürbitte tun, bevor wir Abendmahl feiern. Amen.